Bude Adler und auch ein herzliches Hallo an alle Unbeteiligten. Hier ist wieder eure Judith. Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil des Interviews mit Höps und Nadine. Viel Spaß damit!
Bienvenue à la haute volée. Bienvenue à la haute volée.
Und wir starten direkt rein ins Gespräch.
Sascha, wenn du bist ja jetzt erleichtert und kannst ja jetzt weitermachen in deinem Programm.
Ja, ich habe gerade was aufgeschnappt, das würde ich gern für so eine kleine Überleitung nutzen. Weil du hast ja gerade gesagt, so du warst eigentlich hinter der Kamera, Nadine vor der Kamera und viele Frauen, die Fußball so gar nicht mögen. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr eigentlich zur Eintracht gekommen? Ich würde gerne mit der Nadine anfangen.
Das ist generell eine gute Frage.
Vorsicht, Attention, du könntest jetzt euren Adler und Tour-Stream komplett bomben, wenn du sagst, ich fand nur den Höps geil, Fußball ist mir eigentlich scheißegal und Eintracht habe ich vorher nie was gehört. Aber das Eintracht? Wird wahrscheinlich nicht so sein, so leidenschaftlich, wie du bist vor der Kamera. Wie und wann kamst du denn zur Eintracht?
Boah, das ist eine super schwierige Frage, weil eigentlich bin ich eine Handballerin. Ne? Und Handball und Fußball, das ist ja auch so ein bisschen eine Hassliebe unter sich. Aber ehrlicherweise glaube ich...
Mehr Hass als Liebe, tatsächlich, ja.
Ja, man sagt halt immer, ein schlechter Handballer ist immer noch ein guter Fußballer, bla bla.
Das stimmt,
bla, bla, bla.
Ja. Ne?
Danke, Nico. Nee, ich glaube, ich habe schon als ganz kleines Mädchen in meiner Eintracht-Bettwäsche geschlafen und habe mein Eintracht-Bettwäsche gehabt. So, vielleicht kann ich damit jetzt auch den Podcast ein bisschen
noch... Geil.
Nee, das war schon immer irgendwie, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin ja auch ein Hessen-Kind, kein Frankfurter Kind, ein bisschen eher aus dem Taunus. Aber weiß nicht, ich habe immer mit der Eintracht sympathisiert, dann ist es ein bisschen, sehr gut, eingeschlafen. Klar, ich habe nie Fußball selbst gespielt, 30 Jahre Handball gespielt, die Fußballer ein bisschen belächelt. Aber ich glaube, es war jetzt schon so, seitdem wir zusammen sind, ist es wieder ein bisschen aufgeblüht, dass wir aktiv oder ich aktiver Fußball spiele.
Ich glaube, das ist irgendwie genetisch so, Papa, Opa, irgendwas.
Ich hoffe, dass ich genetisch von meinem Papa und Opa abstamme, das erstmal. Aber ansonsten, nee, das sind
ja,
auch alle...
Ja, man fragt sich nur von welchem.
Ja, nee, Spaß beiseite. Nee, mein Opa war ein ganz großer... Soll ich dir im Moment gönnen?
Das Ausmaß dieser Fragetakt ist mir eben erst gedämmert, so 8 Sekunden später.
Das ist gerade umgefallen, der Takt, der ist nicht mehr im Bild.
Ganz, ganz schlimm.
Der muss auch in seinen Westflügel rennen jetzt gerade.
Okay, also ich formuliere das mal, um weniger Potenzial hier zu bieten. War irgendjemand in deiner Familie, deiner Vorfahren, Eintracht-Fan?
Also von denen, die du mit deiner Familie jetzt quasi...
ich war gerade hier holen und meine Fragen sind natürlich immer auch also fundiert, ne? Ist klar.
Absolut. Nee, ich glaube gar nicht so. Es war dann eher in meinem Umfeld um mich rum. Irgendwie Cousin, Cousinen, die sind der Eintracht nachgeschmachtet. Und beim Opa war, lief halt immer noch, hier, was war das, ZDF-Sportstudio, da liefen alle Spiele hoch und runter, ne? Und da saß man beim Abendbrot und hat sich das angeguckt und fand das toll. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, es war dann irgendwann passiert. Aber so neu entfacht wirklich so, dass ich aktiv ins Stadion gehe, das ist eigentlich erst mit Höps gekommen.
Okay. Kann ich da auch noch eine Anschlussfrage stellen? Und zwar, inwieweit ist denn euer Format Adler und Tour auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass ihr jetzt denkt, wir müssen ins Stadion jeden Samstag, weil wir müssen Content abliefern? Oder spielt das keine Rolle?
Gar keine Rolle.
Also, also ihr würdet auch ohne Adler und Tour jeden Samstag, jeden zweiten Samstag zur Eintracht gehen?
Genau.
Okay.
Genau. Ja. Das hat sich auch ja ein bisschen geändert. Ne? Wir nehmen auch keine Kamera mit rein mehr. Also das ist vielleicht aufgefallen. Wir gehen trotzdem rein. Ne? Wir machen unser Video immer davor und danach. Aber wir haben auch aus rechtlichen Gründen, ich habe mich dann mal schlau gemacht, wir dürfen nicht mehr vom Gelände, ist vielleicht auch spannend für hier, keine Videoaufnahmen auf dem Gelände machen. Ich musste unser Logo ändern. Daran merkt man auch, dass es ein bisschen größer geworden ist. Ne? Ich glaube, mit 5 Followern wären wir da noch durchgekommen. Und ich habe jetzt eine offizielle Anfrage. Das ist noch nicht mal wegen der Eintracht. Da muss man die Eintracht in Schutz nehmen. Ich darf nicht auf dem Stadiongelände filmen, weil die Rechte der DFL oder der UEFA gehören, je nachdem, welches Spiel stattfindet. Das heißt, die haben die exklusiven Filmrechte auf diesem Gelände. Deswegen merkt man auch, wenn ihr Fußball 2000 oder so schaut, die sind immer außerhalb vom Zaun, beim Krankenwagen irgendwo. Und wir machen es halt dann auf dem Parkplatz. Habe ich aber auch verstanden, war dann okay für mich. Und den Eintracht Adler haben wir halt ein bisschen modifiziert auf dem Logo jetzt. Auch das kann ich irgendwie verstehen, dass das nur die offiziellen Eintracht-Fanclubs sauber verwenden dürfen. Und da wollte ich jetzt, der Kollege von der Eintracht war da sehr nett, und hat auch gemeint, hier, bevor ihr von irgendjemand anderen abgemahnt werdet, sage ich es euch lieber, wir machen da keinen Stress, aber achtet drauf und dann ist alles okay. Und wir gehen trotzdem ins Stadion. Wir fahren nicht nur ins Stadion wieder weg, um Content zu machen, sondern wir verbinden es ja auch immer und da kommen wir wieder zum Reisen zurück. meistens mit einem Städtetrip. Also wir haben jetzt zum Beispiel München, was ansteht, machen wir das erste Mal nur Bus hin und Bus zurück, aus bestimmten Gründen mit dem Eintracht-Fanclub. Aber wir waren in Berlin von Donnerstag bis Sonntag. Wir werden nach Hamburg, wir haben endlich Karten für St. Pauli mal bekommen, wo wir immer hin wollten. Hamburg in 3 Wochen, da fliegen wir hin freitags und bleiben bis montags. Also das heißt, wir machen da immer eigentlich auch für uns auch einen Trip draus.
Aber mal kurz, da muss ich mal kurz grätschen. Ist das der, fliegt ihr dann am 2. zurück oder fahrt ihr am 2. zurück?
Das ist der 7. März.
Der 7., genau.
Am 1.3. spielt die Eintracht zu Hause gegen Freiburg.
Ich bin am 2. und 3. nämlich in Hamburg. Deshalb.
Wo wir noch Karten für suchen übrigens. Hier der Aufruf, Freiburg, wer noch Freiburg-Karten hat für uns, immer ja damit.
Okay. Ja, wie viele braucht ihr denn?
3 Stier.
Okay, kein Problem.
Ihr wisst ja, aufgrund dessen gebe ich den Tag wieder ein bisschen Arbeit. Ne? Schabos wissen, wer der Babo ist.
Ah, nee, das hatten wir erst. Das fällt raus.
Sehr geile vorletzte Folge. I really loved you back then.
Ja, gut, wenn nicht du bist, der Babo.
Ja. Ja, wäre geil, aber ich finde es schon krass. Wie beschreibt ihr das eigentlich? Immer anders, mal mit dem Fanbus, mal privat, Auto, Hotel, Bahn, wie macht ihr das?
Ich sag's mal so, mit Bus oder Bahn, Flugzeug, scheißegal.
Scheißegal.
Ja, genau.
Ja, also am liebsten
auf der Rente national.
Das stimmt. Also am liebsten nicht mehr mit einem EFC-Fanbus, da bin auch ich jetzt irgendwie zu alt mit. Das Schlimmste war mit dem EFC...
Bergen-Enkheim,
Doppelscan sind wir nach Berlin gefahren. Wir sind irgendwie morgens um 5 losgefahren, kamen nachts um 3 wieder. Also darüber kannst du ein Kind komplett erziehen, durch die ganze Pubertät in den 22 Stunden bringen, wie viel Auf und Abs. Da wird alles konsumiert, da siehst du alles, da wird im Bus, vorm Bus gereiert, also da wird sich alles, es ist halt ohne Schlaf, ne, es ist schon lustig, aber das ist halt wirklich, da fährst du nur hin, da bist du quasi schon mit 5 Atü kommst du am Stadion an, musst du dir gefühlt ein Auge zuhalten, dass du vom Spiel was mitkriegst und dann geht's halt zurück, das ist dann halt,
Man kann das vergleichen mit Klassenfahrt, dass eure Hörer das vielleicht auch ein bisschen sich vorstellen können. Also
man kann das vergleichen wie wenn wir unterwegs sind.
Beispiel Klassenfahrt, also wenn sich die Leute in Klassenfahrt vorstellen, da ist ja Vollgas auf der Hinfahrt und meistens, wenn es dann irgendwie nachts oder irgendwo zurückgeht, dann schlafen alle und alles ist ruhig. Das ist nicht so. Das potenziert sich bei Fanclubs oder auch jungen Kerlen, die irgendwie in der Ultragruppierung angeschlossen sind. Die Rückfahrt ist meistens noch krasser.
Ich fand es ja auch immer geil. Also jetzt sind wir hochgepreist, das ist jetzt nicht schlimm, aber irgendwie so, wenn du das in 5, 6 Mal gemacht hast in der Saison, jetzt ist es halt schon geiler, wenn du sagst, du fliegst nach Hamburg und siehst noch was von der Stadt und verbindest
es. Für mich ist es auch mit dem Platzproblem. Also ich muss sagen, lange im Bus ist für mich auch mit meiner Größe auch unangenehm. Das einzige Geile, wir sind einmal mit einem 5-Sterne-Bus oder 4-Sterne-Bus mit dem offiziellen Eintracht Fan- und Förderabteilung gefahren. Die haben auch immer einen Bus oder 2 Busse, mit denen sie fahren. Und das sind richtig, richtig nice Busse. Also das ist sehr schön. Aber diese anderen Clipper-Busse, die AFCs meistens verwenden, das macht keinen Spaß. Sei es fliegen oder selbst fahren. Ich fahre auch gern selbst, weil vor allem Nadine immer fährt. Aber auch allein diese Treffs, die du an den Tankstellen hast, wenn du die Pausen machen musst, da erlebst du einfach nur lustige Geschichten einfach. Ja.
Ich fahre auch gern selbst, vor allem
Nadine fährt. Halt.
Genau. Aber auch beim Flughafen passieren Dinge. Als wir nach Barcelona geflogen sind, ist Gerre mit uns geflogen von Tankard. Also ich ärgere mich heute noch, dass ich den nicht vor die Kamera gezerrt habe. Den wollte ich einfach in Ruhe lassen, weil der so eine coole Socke war, auch mit dem haben wir kurz gequatscht. Aber ne, da willst du
die Leute auch. Voll, deswegen frage ich den immer gar
nicht. Auch den Steppi.
Würde ich nicht abschließen.
Ja, Stepanovic, unser Kulttrainer Steppi, hatten wir auch schon. Das haben wir einfach nicht gemacht, weil das hat in dem Moment nicht gepasst, den dann vor die Kamera zu zerren. Also es muss schon passen. Da ist dann der Stadionsprecher, der Daniel, eingesprungen und der war einfach so super lustig. Ne, also es passt einfach nicht immer. Aber du ist eigentlich immer, egal wie du unterwegs bist, triffst du irgendjemand, der lustig ist.
Da fällt mir gerade die Geschichte an mit Stepanovic. Da saßen wir in Frankfurt in der, wie heißt es, komm, wo haben wir geguckt? In den alten E-Kinos.
Ja, Massivzentral.
Genau, und haben wir das Spiel gegen Neapel geschaut. Ne? Ja, genau. Und saßen mit ihm an einem Tisch und dann hat er vorher so gefragt, was mein Tipp ist. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe. Es war auf 11 falsch. Ne? Ja. Und dann haben wir nachher nach dem Selfie gefragt und dann sagt er, normalerweise mache ich keine Fotos mit Losern oder Verlierern, aber ausnahmsweise heute schon so voll einen Diss gesteckt, weil mein Tipp falsch war.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass du beim Quiz so abgekackt hattest, dass du in der Halbzeit geleitet hast, oder?
Ja, genau. Es war
so. Ah, mit Losern und Verlierern ist Takt zu deiner Frage. Ich weiß, glaube ich, warum der Sebastian so still ist heute, weil heute ist, glaube ich, ganz, ganz katastrophal mit der Verbindung. ich sehe ihn die ganze Zeit reden, aber es kommt nichts an. Sebastian, geht's dir noch gut?
Ich habe mir eine 37er und eine 40er organisiert. Ich hole jetzt noch eine 37er.
Du bist der Beste.
Hat der Sebastian wieder seinen Job erfüllt, weil in jeder Folge, in der wir irgendwie was machen wollen oder über irgendwas reden, dann ist er immer derjenige, der es direkt besorgt. So.
Ja. Finde ich gut.
Er ist der Checker.
Ich besorge es direkt.
Wir werden ja nicht die Eintracht.
Ich kann mich jetzt extra zurück.
Danke.
Ich muss noch ein bisschen, ich glaube, Nico und Tak, wir haben den Hate-Level, wenn es um die Eintracht geht, relativ niedrig gehalten bisher.
Ne? Ja, gib mal Vollgas.
Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wir haben noch knappe 20 Minuten auf der Uhr so. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen auf aktuelle Geschehnisse der Eintracht eingehen. So ein bisschen intern Real Talk. Ja. Mir fällt ein. Ah, was mir fällt so viel ein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Dann überleg mal, weil ich habe dazu noch was zu sagen, weil wir haben ja eine Fußballfolge auch mal gemacht, wo wir über unsere persönlichen Beziehungen zu unseren Vereinen gekommen sind. Und da habe ich ja gesagt, dass ich grundsätzlich prinzipiell auch mit der Eintracht sympathisiere, weil sie ja dem FCK ziemlich ähnlich ist von ihrer Struktur. Deswegen ist mein Hate-Level wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie zum Beispiel das vom Nico. Aber
das liegt ja an der Sozialisierung. Ja, ich bin mit meinem Vater zum Biberer Berg geschleift worden, zu diesem kleinen Verein, der jetzt irgendwo im Niemandsland rumhüpft.
Deswegen ist er jetzt Mainz-Fan.
Oder nicht hüpft.
Ja, oder nicht mehr hüpft. Und da ist dann halt ein großer weißer Fleck nördlich von Main aus Offenbach. Ja. Deswegen. Aber ja. Alles gut. Also ich bin ja, ich freue mich ja, wenn erfolgreicher Fußball gespielt wird.
Nico, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du eh schon am Biberer Bash warst, ja, wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Warum hast du dich so gewehrt in deiner Jugend?
Er hat sich verlaufen und ist dann in der Biber Arena gelandet.
Das Stadion in Bornheim von der FSV.
Nein, aber ich muss auch sagen, ich hatte dann 2-3 Erlebnisse im Waldstadion noch, im alten Waldstadion noch.
Ja, gut, das Tina Turner Konzert, da kann ja keiner was dafür.
Ja, und das, der Michael Jackson war auch nichts dafür. Also der Michael Jackson war auch nur so klein.
Da kann ja keiner was dafür von uns Eintracht-Fans, ja.
Nein, aber das war auch damals, weißt du, das waren ja die Anfang der 90er waren das ja, das war ja alles noch ein bisschen anders. Und diese Erlebnisse haben mich da auch ein bisschen abgestoßen. Deswegen, ich bin nie warm geworden, aber das ist ja okay. Muss man ja auch nicht.
Anfang der 90er war ich noch ein Schoßkind im Stadion vom Alter.
Ich glaube, den Takt will mir ja einfach nur ausleiern, dass ich ja konvertiert bin. Ich glaube, darum geht es ja.
Also ich weiß es ja auch nicht. Ich finde es gut. Also ich finde es eigentlich nicht gut, dass du konvertiert bist, weil wärst du da geblieben, wo du warst, wäre es besser.
Das ist jetzt in der zweiten Liga, ja.
Ja, aber lass uns den Sascha, die Frage vom Sascha wieder aufgreifen und unser Hate-Level einfach da lassen, wo es gerade ist.
Ja gut, mir stellt sich natürlich die Frage als langjähriger Fan, wir haben ja über meine Historie mit der Eintracht lang geredet, also ich finde es interessant, Nadine, ich habe auch keinen Bezug jetzt aus dem Familienkreis, meine Eltern, denen war Fußball scheißegal, auch wenn ich gespielt habe, war es ihnen scheißegal. Mein Opa war Fan vom Club. Ja.
War auch nicht so gut.
Der Opa war eigentlich so der Zugang zum Fußball, weil wir haben in einem Haus gewohnt und da war halt auch Samstag, war ich ab 16 bis 18, 20 Uhr auf der Couch mit Opa und haben wir Fußball geguckt.
Ja, also, nach der Badewanne, wissen wir schon.
Genau, im Garfield, im Garfield-Schlafanzug.
Alf
schauen konnte.
Ich glaube, das meiste, was ich über Fußball weiß, deshalb bin ich auch heute oft outdated, wenn wir über Fußball reden, weil ich halte immer noch so ein bisschen am Libero fest, ja. Das kam alles vom Opa, aber die Eintracht hat keiner bei mir irgendwie so gepitcht. Und ich war ja auch zu Beginn mal, ich war eigentlich Spielerfan, ja. Toni Schumacher, mit dem war ich in Köln, mit dem war ich schon mal bei Bayern. Dann habe ich gedacht, jetzt geht's zu weit, jetzt geht er zu Galatasaray, ja. Man muss ja nicht übertreiben. Und bin dann irgendwann so mit 15, 16, weil ich da gut Heimat verwandt oder verbandelt, Appleboy, Handkäse, muss Eintracht-Fan werden. Ja.
Okay, bevor du jetzt noch weiter abdriftest, Sascha, wolltest du nicht auf die Aktualität?
Ja, bitte.
Jonas wollte fragen, glaube ich.
Ja. Also ich wollte damit nur so einleiten.
Weil es jetzt peinlich wird quasi.
Gerade das Gebäsche, was gerade losgeht, das hat mich eigentlich dazu bewogen, auch den Wunsch zu äußern, dass ihr mal zu uns kommt, wie vor 3-4 Wochen da die Fans gestreikt haben und wo das Gebäsche in Social Media losging mit Eintracht, alles scheiße und das ist scheiße und dieses scheiße. spiegelt so unsere Gesellschaft wider. Das haben wir ja bei jedem Thema. Wenn nicht jeder jede Woche performt, dann wird er gebasht.
Aber kann ich, darf ich kurz reinhaken?
Nein.
Weil das ist ja auch bei uns in der Gruppe so, ja, wenn die Eintracht gewinnt, dann, also Sipser ist immer sehr, sehr stetig auf seinem Support-Level.
Immer.
Aber Sascha, du hast da schon einige Ausschläge, ja, wenn der.
Gewinnen und verlieren zusammen.
Wenn sie ja, einmal gut, verlieren,
wenn wir gewinnen, da kommt der Pimmelmann GIF, ja.
Genau.
Und wenn wir verlieren, genau, dann bin ich auch hateful. Ah. Weil ich würde es jetzt so in die Außenwelt tragen, weil ich habe schon alles erlebt mit der Eintracht. Ich habe schon viel, viel, viel schlechtere Zeiten erlebt. Und dass dann so gebasht wird, weil wir uns jetzt innerhalb von 2 Jahren dran gewöhnt hat, dass wir Fame sind, weil wir einmal den Europa League, Europa Cup gewonnen haben und DFB-Pokal in 2018. Deshalb haben wir uns so dran gewöhnt, dass wenn es mal eine Rückrunde nicht so läuft und das System, wo wir auch dran gewohnt sind, dass wir junge Spieler holen, Talent erkennen, teuer verkaufen, dass das einfach Teil des finanziellen Erfolgs der Eintracht ist. Und dass wir dann so gebasht und dann streiken die Fans, ist das eurer Meinung nach Teil der neuen Ultra-Entwicklung, der neuen Ultras, die nachkommen? Ja, die auch, wenn du mit den Alt-Ultras sprichst, nicht so das sind, was man sich eigentlich wünscht? Oder woran liegt das? Was ist das? Ist das unsere Gesellschaft?
Soll ich anfangen?
Mach du an. Ja, ich habe was zu sagen, aber fang du an.
Ich glaube, ich würde das zum einen differenzieren, weil das, was du sagst, so diesen Hate, ne, das glaube ich, da kam ja auch einiges an Hate, was gar nicht aus der Eintracht-Bubble kam. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, vor der Saison wurden wir als Bayernjäger deklariert und irgendwie waren die Erwartungshaltungen so hoch, die aus der Eintracht-Blase überhaupt nicht kamen. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, ist, dass einfach der ein oder andere Verein darauf gewartet hat oder die Anhänger eines Vereins. Das heißt, das Bashing kam ganz viel auch von Stuttgart-Fans oder sonst welchen Fans. Das heißt, das würde ich mal differenzieren. Das ist so ein klassisches Thema. Du wartest drauf, dass es bei irgendjemand nicht funktioniert und dann pimmelst du drauf rum. Also das würde ich mal differenzieren. Das, was du jetzt gesagt hast, die Fans streiken, so hart würde ich das gar nicht formulieren. Also es gab einen Moment, da war auch ich irritiert und konnte es nicht einordnen. Das war genau bei dem Spiel, was du meintest. Das war Hoffenheim, oder?
Ja.
Ja, es war Hoffenheim-Spiel. Das heißt, wir stehen in der Kurve, wir krölen in dem einen Moment noch bis in den Tod, ne? Für immer Support.
Egal, wo du stehst. Ne?
Egal, wo du stehst. Und dann fangen wir halt wieder das Ding. Und ich glaube, dann ist es am Ende auch irgendwie so ein Ausdruck von Hilflosigkeit, von Frust, von Verzweiflung. Und das einzigste Mittel, was du ja in der Kurve hast, ist einfach mal still zu sein. Ne?
Gab es da eine Ansage von dem Vortänzer, der gesagt hat,
nein,
mal die Fresse?
Aber ich fand, nee, aber das,
sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, weil das fand ich fast schon bemerkenswert, weil das war ja, Tor ist gefallen und die Fahnen wurden eingenommen. Also, da gab es ja, muss es, also kann ja nicht anders passieren, weil da gibt es ja diese großen, wie viele Fahnen sind das? Ich sage jetzt mal 10. Die wurden alle sofort eingeholt und danach kein Support. Und
da muss man, glaube ich, verstehen, wie die Kurve funktioniert. Das ist organisiert. Das heißt, in dem Moment, wo der Kapo das niederlegt und genau diese 10 Fahnenträger die Fahnen einsammeln, weiß der Unterrang, jetzt ist Schluss. Hm. Und der Oberrang, seitdem wir erweitert haben, ist ja sowieso nur da, um seine Berufserfahrung auszutauschen. Viele. Das heißt, das ist dann einfach eine Dynamik, die entsteht. Ja. Das fand ich gut. Das ist ja das einzige Zeichen, was du mal setzen kannst. Womit ich aber ein Problem hatte, Sasch, ist das Auspfeifen am Ende. Mhm. Weil das, finde ich, ist wieder, man hat gesehen über die letzten Wochen, da liegt es ja nicht dran, dass die plötzlich verlernt haben zu spielen. Der Dino ist nicht plötzlich ein schlechter Trainer. Ne? Dem haben wir 2,5 Jahre ganz viel verdankt. Du hast gemerkt, das ist da oben. Das heißt, die brauchen mentalen Support. Und es hat mir schon fast ein bisschen wehgetan, dass du die Jungs dann ausbuhst. Weil das ist nicht das, was die brauchen. Und es war ja auch nur dieses eine Spiel. Das nächste Auswärtsspiel war ja schon wieder die Kurve ganz anders hinter
dir. Ja, das war wirklich nur dieses eine Spiel, wo es war. Und ich sehe es auch genauso. Das Schweigen war total gut. Das hätte viel mehr gewirkt, wenn das Pfeifen nicht gekommen wäre. Ja. Also wenn dieses reine Schweigen, die Mannschaft verabschiedet sich trotz der Niederlage in der Kurve, in die Kabine. Das wäre viel geileres Statement gewesen als diese Pfiffe, weil das ist ja schon lächerlich. Ne? Wir haben so viele Jahre davon profitiert, dass da richtig gute Stimmung war und dass die Mannschaft super gespielt hat. Und dann ist jetzt eine Schwächephase und die pfeifen. Ja.
Vor allem
das sagt, glaube ich, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das macht der Riera, glaube ich, sehr gekonnt. Und das verstehen viele nicht, dass er auch medienmanipulativ auf die Mannschaft einwirkt. Ja. Alle sagen immer so, oh, der nimmt's Maul so voll, warum sagt er sowas, Gott weiß was. Ich habe es gerade meinen Kindern letzte Woche, weil die auch gesagt haben, oh, der hat's Maul so voll genommen hinher. Ihr dürft eins nicht vergessen, die Spieler sind auch auf Social Media und die wollen auf Social Media keinen Trainer sehen, der sagt, ja, nö, nee, wir gucken mal, ne, ja. Ich weiß nicht so genau, ne, ne. Die wollen einen, der sagt so, die sterben für mich, die leben für mich, die sterben füreinander. Und was er da die Riesenansagen gemacht hat, das war auch manipulativ von ihm für die Mannschaft.
Ja, klar.
Das zu signalisieren und da auch Stärke zu signalisieren, das haben sie jetzt, glaube ich, gebraucht. Ich glaube nicht, dass er ein besserer Stratege ist, ein besserer Fußballlehrer ist als ein Topmüller oder als ein Hütte oder wen wir davor alles hatten oder ein Glasner. Ja, aber ich glaube einfach, dass der wirklich ein guter Coach ist, so ein Ding.
Oder auch ein Psychologe, die können doch alle kicken. Die können doch alle kicken auf dem Niveau. Ja? Und da brauchst du doch keinen Fußballlehrer, der die Hütchen aufstellt und sagt, lauf mal von rechts nach links, sondern du brauchst einen, der in den Kopf reingeht.
Ja, und das, und was er ja auch gemacht hat, ist, er nimmt die Aufmerksamkeit komplett auf sich.
Genau.
Ja, er macht so eine Aussage und sagt, ich bin hier, ich mache alles neu. Die werden jetzt laufen, die Disziplin kommt wieder und wie auch immer. Und er nimmt sich, das hat der Mourinho schon immer gemacht. Der hat schön einen auf der Pressekonferenz einen mitgegeben, hat keiner über seine Mannschaft gesprochen, nur über diesen Arsch Mourinho. Und das macht er jetzt ähnlich, weil er sich einfach vor die Mannschaft stellt und dann kann die in Ruhe. Das
ist sehr, sehr clever eigentlich, ja.
Ruhe gelassen werden.
So schlimm finde ich es auch gar nicht. Also
nee, sorry, ich wollte sagen, das passte zu. Der Dino hat bei seinem letzten Spiel in dem Post-Interview dieses Spiel analytisch so krass auseinandergenommen. Der wusste bei jedem Bild, was wer gerade nicht richtig gemacht hat. Aber ich glaube, der hat es nicht mehr transportiert bekommen. Und ich bin ja bekennender nicht unbedingt Santosch-Fan. Also ich bin ja immer einer, der gesagt hat, Zetterer muss wieder ins Tor. Aber ich habe heute das Interview vom neuen Trainer gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war
mega.
So geil, wo er gesagt hat,
mega.
Der hat alles. Der hat alle Charaktereigenschaften. Der ist 2 Meter groß. Der muss eine Drecksau in seiner Box sein. Und der muss mehr rausgehen. Und hat genau das gemacht, Nico, was du jetzt sagst. Er hat gesagt, wenn er einen Fehler draußen macht, es ist meine Schuld, weil ich ihm sage, er soll rausgehen.
Ja, super.
Und nimmt ihm genau diesen Druck. Und ich glaube, das ist das, was die Jungs gerade brauchen.
Ganz genau. Und dass er sagt, er braucht Eier. Ich sehe das in ihm, dass er die Eier hat. Da bin ich für da, ihm die Eier anzutrainieren. Und wenn der einen Fehler macht, ist es mein Fehler. Das war mega. Das habe ich heute auch gesehen. Und da habe ich wieder gedacht, ey, der ist psychologisch viel, viel weiter als viele, die wir hatten vorher. Egal, wie er trainerisch und strategisch ist, aber genau. auch was er zu Dahoud gesagt hat, ne? Alle so, wieso bringt der Dahoud einen Sturm? Und er hat gesagt, ja, ganz einfach, ich habe keine Stimme mehr auf der Bank.
Weil ich es kann. Das ist die Antwort, weil ich es kann.
Das war der noch mal schießen kann wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, dass er nicht übertreibt, ne? Weil jetzt viele sagen, genau, das ist so ein Schaumacher. Finde ich gar nicht. Ich finde, die Pressekonferenzen sind okay. Aber wenn du ihn an der Seitenlinie beobachtest, der ist kein Mourinho und kein, wie heißt der Kollege von Atletico?
Simeone.
Simeone oder Baumgart, die finde ich einfach lächerlich, wenn die da wie so ein HB-Männchen an der Seite rumtouren. Das macht er ja gar nicht. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, dass das so ein Schauspieler wird. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Nee, der ist ruhiger als Topmüller sogar eigentlich.
Ja, das ist okay.
Freut dich nicht mehr über Tore, hast du gesehen?
Ja. Aber Sibi, mich würde mal interessieren, du bist ja fast noch eingefleischter als wir. Ach nee, der Christian wollte noch was sagen. Christian.
Ja, ich wollte noch was sagen und zwar, seit der Trainer ist, kommt ja auch viel bei uns in der Spielersitzungsgruppe rum und wo da Videos gepostet wird von seinen Pep-Talks und so weiter. Und ich habe mich da jetzt weitestgehend zurückgehalten, weil ich finde ja so Großmäuler, was er ja offensichtlich auch ist, so vor der Kamera zum Beispiel, finde ich halt ganz schön scheiße eigentlich. Und das Problem ist halt, wenn du dich so präsentierst und so viel, so dicke Eier zeigst und sagst, ja, meine Spieler, die rennen für mich und hier, die Catchphrase von wegen no playing back und so weiter, ja, und die folgen mir und die wissen alles und ich bin der Beste und überhaupt und so und auch so seine ganze Art, die ist mir persönlich einfach ein bisschen too much. Und was natürlich auch passieren kann, ist, wenn du dich am Anfang so hinstellst, als wärst du der Größte und ich bin jetzt der Boss und alle meine Spieler, die machen das, was ich will, und dann lieferst du keine Ergebnisse, dann kommt das auf dich doppelt zurück. Und das ist die einzige Gefahr, die ich bei ihm sehe. Ich meine, ich wünsche es ihm ja vielleicht nicht, ja, und ich wünsche ihm vielleicht auch ein bisschen, dass er mal ein bisschen runterfährt in den Ansagen, die er so macht, weil wie gesagt, das kann auch schnell nach hinten losgehen, aber ich habe es ja jetzt bei euch rausgehört, ihr findet den cool und ihr findet den besten Mann jetzt, gerade im Moment jetzt, so wie es ist bei der Eintracht, und ja, dann ja, da soll der Sebastian mal irgendwie was dazu sagen, wenn er will.
Ja, also ich habe da gemischte Gefühle. Also die 5 Spiele, die wir jetzt verloren haben, die hätten wir meiner Meinung nach mit dem Dino Topmöller auch verloren, bevor wir dann 1-1 in Berlin gespielt haben und jetzt 3-0 gewonnen haben. Also ich habe immer ein großes Problem auf Führungskräfteebene, wenn man seine eigenen Fehler versucht gut zu kaschieren. Und so sehr ich die Krösche-Transfers ja befürworte, bin ich trotzdem der Meinung, wenn man mit dem Trainer unzufrieden ist, das ist ja auch schon gewesen, hat man sich auch schon um Nachfolger gekümmert. Und allein die Tatsache, dass wir fast 3 Wochen einen neuen Trainer gesucht haben, um dann einen aus dem Hut zu zaubern, der vermeintlich jetzt passt, das steht mir nicht zu nach 2 Spieltagen, das weiß ich nicht. Aber da sage ich einfach, da hätte man auch der Chance geben müssen und unter Druck setzen müssen, von Krösche in die Kabine gehen und sagen, Jungs, ihr habt jetzt noch 3 Spiele, nämlich 2 in der Champions League, dann auch gegen Tottenham und strengt euch in der Bundesliga an, weil die Punkte, die wir da nicht geholt haben mit dem Interimstrainer an den 3, die man fast noch dann damit quasi vor die Wand laufen lassen hat, den armen Schmidt, der sehr erfolgreich die U21 macht und unseren Fußballgott, die U19, da hast du dann 3 Spiele und 3 Mal auf die Fresse bekommen. Da bin ich der persönlichen Meinung, entweder nimmst du ihn dann eben in der Winterpause raus und hast Eier und sagst, ich habe Ersatz als Krösche, oder du lässt ihn halt die Spiele so lange durchspielen, dass du am nächsten Tag einen neuen Trainer präsentierst und nicht die 9 Punkte, die wir jetzt meiner Meinung nach verloren haben, aufgrund dieser Interimsgeschichte. Alles andere haben wir schon gesagt. Das ist noch zu früh, um jetzt, glaube ich, zu sagen, das ist ein guter, ein mittlerer, ein schlechter Trainer. Ich glaube, nicht niemand und nichts ist größer als der Verein. Und jetzt geht es erstmal darum, das maximal rauszuholen. Ich hoffe, dass das Pokalthema so ausgeht, dass wir den 7. europäischen Platz bekommen und um den streiten. Aber ansonsten, glaube ich, passt das Thema.
Gehe ich voll mit. Also ist auch sehr unorganisiert. Ich fand es auch sehr ungeplant, wie das vonstatten ging. Aber mal gucken, was es wird. Ja. Vor allem, weil ihn auch keiner kannte so. Ich glaube, aus eurer Runde hat auch keiner den Namen vorher irgendwie.
Keine Frage. Ich persönlich glaube, der Krösche hat gesagt, denn so ein Trainereffekt, da wird was freigesetzt, auch für die letzten beiden Champions League Partien. Da hättest du dich ja mit 2 Siegen durchaus noch in die Quali-Runde retten können. Und ich glaube, darauf hat er einfach gesetzt, dass da ein Bremskloss rauskommt und wie du Nadine gesagt hast, dass da im Kopf was umgelegt wird und dass da was passiert. Das hat halt nicht geklappt und jetzt ist er halt da. Also so habe ich das gesehen als völlig Unbeteiligter.
Neutraler.
Was Nadine vorhin gesagt hat, war ja auch, dass wir uns direkt als Bayern-Liga Nummer 1 hingelabert haben am Anfang. Aber wenn man ehrlich ist, dieser Kader hat überhaupt nicht die Substanz, Bayern-Liga Nummer 1 zu sein. Plus auch nicht die Champions League, muss ganz klar sagen. Ich habe immer gesagt, mit Glück schaffen wir die Playoffs, weil der Kader, da sind super Spieler dabei. Aber wenn du immer deine besten Spieler verkaufst und dann immer darauf hoffst, dass irgendjemand, der kommt, abgeht und nicht verletzt ist, so wie unser Mainzer Neueinkauf, der jetzt das gleiche abzieht, was er in Mainz macht und immer verletzt, ja, dann kannst du das nicht schaffen, klar. Also vollkommen überschätzt.
Alles. Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich denke auch.
Das Traumschiff.
Ja. Ich will Wunderkerzen.
Du hast Johnny Burkhardt in den Mund genommen und schon kommt die Fanfare, ja?
Das ich denke auch. Also,
gibt es eine Kausalität dazwischen?
Immer. Ich denke auch, es ist schwierig.
Lass uns noch 5 Minuten draufpacken, Sasch.
Ich denke auch, es ist schwierig, uns da hoch zu jubeln bei der finanziellen Strategie, die jetzt die letzten Jahre angesetzt wurde. Und ich glaube, gerade die letzten 3-4 Jahre ist es viel extremer als zuvor. Ich meine, wir hatten davor auch schon gute Spieler, die wir teurer verkauft haben. Aber das ist natürlich viel, viel größer geworden in den letzten 2 Jahren speziell. Ja, mit Kolo Muani, mit Eki, mit Mamouche. Da haben wir ja Summen erreicht. Da hat nie einer davor von geträumt irgendwie, ja, vor 10 Jahren noch. Und da habe ich auch mit dem Trainer Stangen gehalten und habe gesagt, hey, du kämpfst ja alle 6 Monate mit einem neuen Setup. Du weißt nicht, wer geht, ja. Und jetzt auch ein Trainer jetzt, der weiß nicht, okay, geh mal von der Verletzungssituation weg, aber ist ein Larsson noch da, ist ein Højlund noch da, ist ein Uso noch da? Wer bleibt denn überhaupt? Der Einzige, der treu bleibt, der auch immer der Lückenbüßer ist, dann im Notfall immer mal ran darf, dann eine Kiste macht, ist der Ansgar. Ja.
Timothy
Chandler. Timothy. Wenn einer bleibt, ist es Timothy.
Übrigens noch unser Fernziel. Was ist also unser Fernziel?
Ja gut, der Timothy bleibt eh. Ja, wir haben es vorgestern mal gegoogelt. Ja. Timothy Chandler hat ein Jahresgehalt von 930.000 Euro. Ja. Das als Maskottchen in der Kabine 5-mal die Woche für jeweils 2x2 Stunden. Am Wochenende muss er wahrscheinlich auch gar nicht mehr ins Stadion, weil er gar nicht mehr irgendwie.
Er ist häufiger mal auf der Bank, sagst du. Das darfst du gar nicht unterschätzen.
Aber den wollen wir uns holen. Also, wenn er jetzt hier euren Podcast hört, was er bestimmt macht, ja, Timmy, wir wollen dich auf jeden Fall interviewen. Der steht noch auf der Liste, ja.
Einer der größten.
Also, nicht bei dem Bäcker, bei dem ich bin, der ist ein guter Kumpel. Das ist der Tätowierer, der den Ansgar Knauf jetzt tätowiert hat. Den habe ich letzte Woche mich unterhalten. Da bin ich jetzt demnächst mal in Frankfurt bei den Jungs unterwegs. Die wollen ja alle in so einer Einlage. Das ist kein Thema, aber also ich muss noch ein bisschen bashen jetzt, ja, bei aller bei aller Euphorie, die ich ja für diesen Verein habe, aber Sascha, du hast gesagt, ich bin ja durchaus für die 270 Millionen zu haben, die wir da eingenommen haben, aber ich bin ja auch so ein Subtraktionsthema, ja. Also wenn ich mir dann so Jungs angucke wie 10 Millionen für Sam Lammers, ja, 15 Millionen für Jans-Peter Hauge, 22 Millionen für Wahi, das sind mal so die ersten 60 Millionen in Mutz. Dann haben wir Jerome Onguende, ja, wer mal gehört hat, hat kein Spiel für uns gemacht. Kam aus Salzburg, hat 8,5 Millionen gekostet, ja. Ja, Lucas Alario haben wir ein Verlustgeschäft gemacht von 7 Millionen. Also ich will nur mal sagen, ich bin, wie gesagt, bei allem dabei, aber wir haben auch gut 100 Millionen Euro, so viel hätte ein anderer Verein gar nicht in den Müll schmeißen können, die wir nur in den Müll schmeißen konnten, weil wir eben auch ein paar Lucky-Punches hatten.
Wolfsburg und Leipzig,
genau, kann das jedes Jahr. Das ist ein schmaler Grat, wenn die Transfers halt in Zukunft nicht mehr kommen. Die glücklichen 70 Millionen Transfers, dann werden halt die Wahi 20 Millionen und viele andere, die wir da jetzt im Kader haben, für 10, 20, 15 Millionen, die werden halt dann richtig wehtun.
Also, gut, das ist wie in der Firma, also, vielleicht denkt man dann auch mal wieder besser nach. Ist ja auch in der Firma so, wenn du hart verdienst, absolut, dann gibst du auch mal Geld für Scheißdreck aus, ja.
Das ist aber eine gute Analogie, Sasch. Das wollte ich eben auch noch sagen, weil die Buben machen das ja nicht, weil die Bock auf Sport haben oder das Ehrenamt ist, sondern das ist ein Business. Und ich glaube, wenn du das so ein bisschen mit der Wirtschaft vergleichst, sind wir da schon auf so einer Transformationsreise, ne, von dem Verein, von wo wir vor 5 Jahren waren, zum Ausbildungsverein. Und ich glaube, das sind wie bei einer Skalierung die ganz normalen Wachstumsschmerzen, die wir da gerade haben, sei es bei Spielern, sei es bei Trainern. Deswegen bin ich bei dir, Sippi, alles über den Verein. Der Rest gehört irgendwie dazu.
So ist es.
Gut, okay. Also, ja, gut, Nico, dann mach du zuerst, weil ich will schon das Ende einläuten, wenn es geht.
So, ja, aber ich will ja schon sagen, die Eintracht hat sich ja in den letzten 7, 8 Jahren ja schon was erarbeitet, was man jetzt irgendwie dann schon auch immer wieder bestätigen will. Also es hat ja auch dann, hat ja auch einen finanziellen, und da kommen wir zum Business, hat ja auch einen finanziellen Nutzen, dass man sich für eine Euroleague qualifiziert, dass man dann in die Champions League kommt. Da müssen sie auch wieder hin. Zu den ganzen Transfers sage ich, wenn einer oder zwei von 10 einschlagen, dann ist es völlig egal, ob du 100 Millionen für die anderen 8 ausgibst, weil du einfach das Dreifache mit den 1, 2 wieder einnimmst. Also ich habe auch gesagt, am Anfang der Saison, weißt du, komplett hinten dran, aber wenn ich mir die Bundesliga anschaue, die Dortmunder sind zu blöd. Die Leverkusener haben davon profitiert, dass sie einen mega Trainer hatten und dass sie einen mega Lauf bekommen haben. Dann kommt nicht mehr viel. Und für mich an dritter Stelle kommt die Eintracht. Und deswegen habe ich gesagt, die Top 3 muss eigentlich für die Eintracht das Ziel sein. Als ich dann die Champions League-Auslosung gesehen habe, habe ich gesagt, das wird schwierig. Und natürlich mit so einem, in der Champions League irgendwas zu reißen, weil es waren schon dicke Brocken. Und dann, das habt ihr auch schon gesagt, der immer dünner werdende Kader auch mit Verletzungen, dann wird es irgendwann auch schwierig in der Liga. Wir haben jetzt Mitte Februar, bis Mai sind es noch 3 Monate. Ich bin mir schon ziemlich sicher, weil da oben ist auch keine große Konstanz, dass so Platz 4 immer noch drin ist, wenn du mal eine Serie startest.
Das glaube ich nicht. Maximal 6. Ich glaube, Sibi hat es vorhin angedeutet, wenn überhaupt auf Platz 6. Wir müssen den 7. halten.
Hast du mit Höps gemacht?
Weil, nein, ich habe es, glaube ich, am Anfang komplett falsch eingeschätzt, weil ich alle anderen unterschätzt habe. Also heißt, Leipzig hat ja einen riesen Aderlass an Spielern, genauso wie Dortmund habe ich nichts zugetraut, Leverkusen sowieso
Hoffenheim.
Nicht. Hoffenheim, genau. Hoffenheim hat keiner auf der Rechnung gehabt, die haben auch eine riesen Fluktuation.
Ja, sie da aus Stuttgart hat sich Eier wachsen lassen.
Genau, und die hatte ich ja noch eher auf der Rechnung, aber alle anderen, die performen jetzt und haben eine super Mannschaft mittlerweile alle bekommen, ja, da wird es einfach schwer. Und deswegen, Nico, ja, dann Optimismus in allen Ehren, wenn wir den 7. halten und dann über irgendwelche Europawertungen damit noch in die Europa League kommen, wäre ich happy. Oder maximal noch Platz 6, aber mehr geht auf gar keinen Fall.
Da, hier hören wir auch hin.
Ja, genau. Nächstes Jahr vor allem, ja, ihr wisst ja, ne, Europapokalfinale in Frankfurt. Das heißt, wir müssten uns eigentlich für Europa League qualifizieren, Finale daheim und so. Wäre schon cool.
Ich glaube, die Mainzer gewinnen die Conference League und dann ist das ein Selbstläufer.
Das ist eine eigene Sendung, das Thema Mainz.
Gut, okay, im Hinblick auf die Uhr, ich spare mir jetzt das, was ich sagen wollte, weil Nico, du hast den finanziellen und businesstechnischen Aspekt jetzt mit reingebracht. Ich wollte auf die emotionale Schiene, die meiner Meinung nach jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Deswegen Um die Folge zu beenden, will ich nochmal zurück auf das, was wir... Okay, Sascha, dann mach du nochmal mit
mir rein. Ja, das Abschlusssatz. Also leite du gerne ein. Ich habe noch
einen Abschlussfrage. Okay, ich wollte noch eine Frage zum Abschluss stellen, weil um nochmal auf das Adler- und Tour-Thema zurückzukommen und die Frage, die eigentlich jedes Mal kommt, wenn wir jemanden als Interviewgäste hier haben, und zwar, wo wollt ihr denn noch hin mit eurem Format? Wollt ihr größer werden? Wollt ihr so bleiben? Wollt ihr noch mehr, keine Ahnung, wollt ihr euch mehr in dieses Eintracht-Konstrukt mit einbinden, dass die Eintracht selbst irgendwann mal sagt, okay, Adler und Tour, das ist hier ein Brand von uns und so weiter. Wir machen das hier offiziell und pushen das, promoten das oder wie geht's weiter? Was wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin?
Also ich würde gerne den Platz in der Bubble finden. Das heißt, dass wir uns etablieren, weil wir auch was, glaube ich, Besonderes mitbringen durch das Format, ne? Also es gibt da sehr viele Influencer und da, so sehen wir uns ja gar nicht, sondern Ziel ist halt noch mehr vielleicht Interviewpartner zu kriegen und dass, wenn es denn wieder neuen Trikotpartner gibt, und das war Anfang der Saison ja der Wechsel auf Adidas, haben die Influencer wie Dimi und so ein paar Leute haben proaktiv von der Eintracht ein Trikot mit ihrem Namen zugeschickt bekommen, so als Werbegag, damit die schön influencen. Wenn wir es beim nächsten Trikotwechsel schaffen, dass wir 2 Trikots mit unserem Namen geschickt bekommen, das wäre so unser
langes Ziel. Dein Ziel ist, mal ein eigenes Trikot zu bekommen. Kann man das so zu sagen?
Aber boah, geile, das ist ein Eintrag, nicht, dass ich für ihn betteln muss.
Das ist doch mal ein Ziel, ja, eben, Nico.
Genau.
Geiles okay, Sascha, du darfst hier raus, wenn du willst.
Ja, geil, ich begrabe das Fußballthema damit. Und mir ist irgendwie in der Vorbereitung diese Woche eine Frage eingeschossen, die ich gerne ab sofort jeden Gast, jeder Gästin, wie auch immer es heißt, er, sie, es, wir, sie,
ist ganz würde, gut.
Weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Ding, was ich auch jedem guten Freund stellen möchte. Hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun, aber wenn ihr heute sterben würdet, und könnte der Nachwelt einen Satz oder ein Wort hinterlassen? Was wäre das?
Gute!
One life, one chance, würde ich sagen.
Ja.
Ist auch übrigens ein Tattoo auf meinem Oberarm.
Ja, das ist ja poetisch.
Ich war philosophisch vorbereitet auf das Frage.
Genau, ich bin nicht so poetisch, meinst du, war Shea war's.
Shea war's?
Ja, Shea war's.
Halt's Maul, guck nicht so, geh weiter, oder was?
Ja. Das wäre die Badesalzantwort gewesen. Ja.
Genau. Okay, wunderbar, dann beende ich es jetzt hier mal für mich persönlich. Die anderen können gerne noch was sagen. Vielen Dank, dass ihr beiden heute da wart. Ihr könnt auch noch gerne irgendwas an die Community von uns jetzt stellen, damit wir beide wachsen. Liebe Worte an unsere Hörerinnen und so weiter, könnt ihr gerne jetzt machen.
Ja, sagt doch mal, welchen Plattform ihr Seiten, wie er heißt.
Zum Beispiel.
Also ich würde erstmal sagen, ich würde gerne die Exponentialrechnung vom Nico aufnehmen. Das heißt, ein Hörer nur mal 100x. Das heißt, los, abonniert den Podcast definitiv. Klar. Und ansonsten sage ich, lasst für uns ein Like da, klaut ein Herz, die übliche bla bla bla. Ich freue mich, wenn ihr uns zuguckt.
Wir sind eigentlich überall unterwegs. Ich habe es dazwischen schon mal droppen lassen. Also Adler und Tour, TikTok, Instagram, YouTube, sogar Facebook. Wir haben einen eigenen WhatsApp-Channel. Ja, OnlyFans müssen wir mal ausdiskutieren.
Ich bin jetzt
Wir werden, denke ich, auch mal ein Special dann rausschießen, wo wir euch nochmal featuren, wenn die Folge draußen ist, dass ihr vielleicht von unserer Bubble auch nochmal gehört werdet. Und alle, die das jetzt hören, quasi, die über uns gekommen sind, lasst den Jungs auf jeden Fall ein Like hier und hört es weiter, weil es immer sehr lustig ist. Vielleicht gibt es dann auch noch mehr Fußballthemen, wenn mehr Eintracht-Bubble-Leute dabei sind. Mal gucken. Und wir sind jederzeit gerne wieder bereit, auch über mehr als nur über Fußball oder die Eintracht zu reden.
Wunderbar, dann sag ich jetzt mal vielen Dank und Prost dabei.
Gute.
Gute.
Gute. Gute.